Kale, der Fußball-Podcast mit Sascha und Nils.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Football KO Podcast auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Nils, Sascha ist auch heute nicht dabei. Dafür haben wir einen ganz interessanten Gast. Das erste Mal, dass eine Schiedsrichterin bei uns im Podcast ist. Aber wer es genau ist, sie stellt sich jetzt selber vor. Hi Franzi.
Hallo Nils, vielen Dank für die Einladung bei eurem Podcast. Mein Name ist Franziska Wildfeuer. Ich bin Fußballschiedsrichterin mein halbes Leben lang. Und ich freue mich, euch ein bisschen in die Welt der Schiedsrichterei mitnehmen zu können heute bei unserem Gespräch.
Sehr schön. Wie es bei uns so üblich ist, starten wir erstmal mit dem aktuellen, frisch zum Anfang des Jahres. Du hattest schon einen Lehrgang, hast jetzt die Woche nochmal einen und auch morgen dann schon dein erstes Spiel dieses Jahr. Erzähl mal, wie lief der erste Lehrgang so, was erwartet dich im zweiten und welches Spiel pfeifst du überhaupt?
Genau, letztes Wochenende hat mein erster Lehrgang hier im neuen Landesverband stattgefunden. Ich bin zum 1.1. in den Norddeutschen Fußballverband gewechselt, weil sich mein Lebensmittelpunkt in den Osten der Republik gewandelt hat. Und dementsprechend war der Lehrgang für mich mit sehr vielen neuen Eindrücken, neuen Kollegen bestückt. Hat sehr viel Spaß gemacht, ich wurde gut aufgenommen. Und das war ein guter Startschuss für das neue Jahr. Dementsprechend, wie du gerade gesagt hast, morgen folgt das erste Testspiel, auch hier in Leipzig bei Chemie. Dort werde ich mal wieder in eine andere Rolle schlüpfen, nämlich als Assistentin. Da freue ich mich auch darauf, weil das habe ich in den letzten Monaten weniger verfolgt, diese Aufgabe, weil halt mein Hauptfokus auf der Schiedsrichterei, also auf der Schiedsrichterin auf dem Platz liegt. Aber ich es durchaus sehr interessant finde, auch mal wieder in die Rolle der Assistentin zu schlüpfen. Und dann am Freitag geht es nach Kaiserau zum Drittliga-Lehrgang der Herren.
Alles klar, schon mal sehr coole Infos. Beim Drittliga-Lehrgang, was steht da so genau auf dem Programm? Was wird da genau passieren?
Ja, ganz verschiedene Komponenten. Jeder Lehrgang ist ähnlich aufgebaut, also ganz viele Lehrvideos, verschiedene Themen, die natürlich auch im Fokus stehen. Handspiel, ich glaube, das kennt jeder, da kann man wahrscheinlich jeden Tag diskutieren, wie die Auslegung ist. Aber da bekommen wir natürlich auch sogenannte Leitplanken festgelegt, auf die wir dann achten. Weitere Themen natürlich Strafraumszenen, was auch in der ersten Hälfte der Saison jetzt im Fokus stand, war das Thema Serious Foul Play, also Foulspiele, die einfach auch eine Verletzung herbeiführen können bei Spielern und es dann eine rote Karte geben muss. Und eben noch weitere Themen, die wichtig auch für uns im Team sind, zum Beispiel Kommunikation, wo wir dann auch mit zwei Piloten jetzt am Wochenende arbeiten werden und verschiedene Gesprächsleitfäden auch erarbeiten werden.
Sehr interessant. Also Kommunikation ist ja generell im Fußball ein sehr wichtiges Thema und natürlich auch sehr wichtig, dass das dann auch bei den Schiedsrichtern geschult wird, wo die Entscheidungen dann doch sehr schnell getroffen werden müssen im Team.
Auf jeden Fall, ja.
Gibt es da dann auch, ich sage jetzt mal Modul ist das falsche Wort, aber Praxiseinheiten, die ihr jetzt da im Lehrgang habt?
Also jetzt nicht speziell zum Thema Kommunikation, aber wir haben natürlich am Tag verteilt mindestens zwei Trainingseinheiten. Also da geht es auch um Mobility, aber natürlich auch Ausdauer einfach, also ein Fitnesstest. Und die Kommunikation, also da die Praxis, müssen wir uns halt einfach auf den Platz dann holen. Aber ich denke, es ist wichtig, dass wir halt da wirklich mal einen Gesprächsleitfaden festlegen, dass wir dann auch mit den Spielen da versierter werden und dann einfach mit wenigen Worten genau beschreiben können, was in den gewissen Situationen passiert, weil wie du schon gesagt hast, das geht wahnsinnig schnell. Wir müssen innerhalb von wenigen Sekunden Entscheidungen treffen. Und da ist es halt auch wichtig, dass man mit den Assistenten sehr zielgerichtet kommunizieren kann.
Verstehe. Zu dem Spiel nochmal, jetzt morgen. Du bist ja als Assistentin unterwegs. Also Du bist ja hauptsächlich als Schiedsrichterin aktiv. Wie oft kommt es vor, dass du tatsächlich auch als Assistentin dann dabei bist?
Tatsächlich in den, ja, wie ich schon gesagt, in den letzten Monaten sehr selten, beziehungsweise gar nicht, weil ich ja auch FIFA-Schiedsrichterin bin. Also mein Fokus liegt voll auf der Schiedsrichterei, also auf dem Platz. Aber hier im Osten ist das halt so gang und gäbe, dass man als Schiedsrichter auch als Assistent mitfährt. Und deshalb finde ich das vollkommen okay. Ich war ja vor meiner FIFA-Schiedsrichtertätigkeit auch viel als Assistentin im Einsatz und mir hat das immer Spaß gemacht. Und ich finde, man kann auch noch besser auf seine Assistenten eingehen, wenn man immer mal wieder in die Rolle selbst schlüpft und merkt, oh, da wäre es ja schön, einen Input auch vom Schiedsrichter zu bekommen. Und das kann ich dann natürlich auch wieder für meine Spielleitungen mitnehmen.
Sehr gut, sehr gut. Da du jetzt schon angesprochen hast, dass man sich da besser reinfinden kann, auch in die Rolle des Assistenten, inwiefern unterscheidet sich die Rolle? Also klar, natürlich der Schiedsrichter trifft die Entscheidungen am Platz, aber im Endeffekt ist das ja trotzdem noch das ganze Team involviert. Sagst du, das ist eher, ich sage jetzt mal, weniger Druck oder ist es im Endeffekt dann doch gleich, weil man ja trotzdem im Team agiert?
Also für mich steht immer das Team also das hat die oberste Priorität, aber ich glaube, wenn man jetzt rein vom Druck spricht, wenn man das auch in der Öffentlichkeit sieht, dann lastet natürlich der meiste Druck auf dem Schiedsrichter, weil der Name fällt irgendwie immer, egal ob jetzt eine Fehlentscheidung zum Thema Abseits war oder Strafstoß. Aber an sich die Rolle als Assistent ist, finde ich, fast noch wichtiger als der Schiedsrichter in der Mitte, weil der Assistent muss alles mitentscheiden. Egal, ob jetzt eben abseits, gut, das ist zu 100% Aufgabe des Assistenten, beziehungsweise die Hilfe des Schiedsrichters ist schon manchmal nötig bei wenigen Entscheidungen. Aber generell hat der Assistent immer die Augen überall. Also auch wenn 80 Meter entfernt eine Foulsituation ist, kann es sein, dass der mal einen Input gibt und sagt, boah, von meiner Position aus sieht das ganz schön heftig aus oder denk mal über Gelb nach, wie auch immer. Also der muss wirklich über die ganze Spielzeit voll konzentriert sein. Und deshalb finde ich das auch eine ganz schwierige Aufgabe, wo ganz viel Druck an sich im Team auch auf den einzelnen Assistenten lastet.
Okay, also von Druck, ich meine, als Schiedsrichter, ich glaube, vom Druck kommt man da nie los. Man sieht es jetzt in der Bundesliga, aber auch eigentlich an jedem Sportplatz, in eigentlich jeder Liga, dass sofort, wenn irgendwas mal nicht so läuft, wie man sich das wünscht, eigentlich ist es immer der Schiedsrichter.
Ja,
Und ich glaube, da kannst
total.
du auch schon ein Lied von singen.
Ja, es ist halt in unserer Gesellschaft irgendwie so, wenn man Fehler macht, dann kommt gleich Kritik. Andersrum, wenn man Sachen vielleicht auch mal gut macht oder jetzt als Schiedsrichter eben gut entscheidet, kommt nicht, boah, super und toll und dieser Lob, den man ja eigentlich auf der anderen Seite erwarten könnte oder würde. Und damit muss man als Schiedsrichter schon klarkommen.
Das auf jeden Fall. Und ich muss auch sagen, also ich trainiere ja selber auch eine Fußballmannschaft und bin auch selber Spieler. Ich würde es wahrscheinlich nicht so gerne machen.
Ja, ich war früher auch Spielerin, da war ich auch anders.
Also ich mache jetzt, will jetzt dann meinen Trainerschein machen und also da sind ja dann auch, ist ja auch der Schiri-Schein mit dabei. So, das ist jetzt auch, das sind, ich glaube, drei Spiele oder so, die man pfeifen muss, aber auch. Ja, muss nicht sein, aber gehört dazu. Muss man dann durch.
Auf jeden Fall. Und vielleicht lernst du ja auch die Schiedsrichterei nicht nur kennen, sondern dann auch lieben, weil es hat ja auch vor allem die schönen Seiten, die dann überwiegen. Also man hört ja immer so, okay, man wird irgendwie beschimpft und beleidigt und alles ist negativ, aber ganz so ist es ja nicht. Sonst wäre ich auch keine Schiedsrichterin mehr und ich bin ja schon mehr als mein halbes Leben Schiedsrichterin. Also der Spaß überwiegt, weil sonst hätte ich vielleicht auch schon aufgehört.
Das auf jeden Fall, also die positiven Seiten darf man auf jeden Fall auch nicht vergessen. Aber es ist keine leichte Aufgabe, aber das weißt du ja.
Man wächst daran.
Das auf jeden Fall. So, bevor wir aber noch weiter zu deinem Schiedsrichter-Dasein kommen, erstmal zum Anfang deiner Karriere. Wie bist du denn überhaupt zum Fußball gekommen?
Also generell zum Fußball bin ich gekommen, weil ich schon immer sehr ballsportaffin war. Also ich habe Tennis gespielt, Tischtennis gespielt und eben dann auch Fußball, seitdem ich ein kleines Kind war. Und dementsprechend hatte ich da schon immer ein großes Interesse daran, wobei ich sagen muss, Schiedsrichter oder was man da macht und was da alles dazugehört, hat mich gar nicht interessiert. Bis ein Kumpel von mir eben meinte so, er wird jetzt Schiedsrichter, weil da der Vater auch schon Schiedsrichter war. Ja, und dann bin ich mit dem mitgegangen und dann hatte ich meinen Schiri-Schein in der Tasche.
Also sehr, ja, aus Zufall eher heraus.
Total Zufall und eigentlich nur, weil, ja, weil wir eben befreundet waren und der dann nicht alleine hingehen wollte. Und letztendlich hat das jetzt irgendwie, ja, mein bisheriges Leben ganz schön geprägt.
Ja, es sind manchmal auch die kleinen Entscheidungen, die dann auf einmal zu sowas führen.
Genau, ja.
So, ich muss ehrlich gesagt gestehen, ich weiß gar nicht, ob du selber im Verein Fußball gespielt hast. Da habe ich jetzt nämlich gar nichts gefunden.
Ja, natürlich.
Willst du
Ich habe,
davon erzählen?
ich komme ja aus einem kleinen Dorf in Bayern, im schönen Niederbayern. Und da habe ich auch angefangen, Fußball zu spielen, beziehungsweise ich habe nur dort gespielt, weil für so einen kleinen Dorfverein haben wir dann auch relativ gute Erfolge erzielt. Man muss sagen, ich habe wirklich nur bei den Jungs gespielt, also bis ich 16 war. Weil ich keine Lust hatte, zu einem Frauenverein zu wechseln. Und wir haben unter anderem C-Jugend Bayernliga gespielt, was für so einen ja, Dorfverein ja schon ganz gut ist, wenn man dann mal gegen Bayern München und so spielt. Und das hat schon Spaß gemacht. Aber letztendlich ist dann eben so in der Phase, ja, wo man auch sich dann entscheiden muss, gehe ich dann eben zu einer Frauenmannschaft oder mache ich doch eher die Schiedsrichterei? Habe ich mich für die Schiedsrichterei entschieden und seitdem spiele ich dann auch nicht mehr Fußball, also seitdem ich 16 bin, sondern bin ja nur noch Schiedsrichterin gewesen.
Okay, war das für dich eine leichte Entscheidung, dann zu sagen, okay, ich mache jetzt Schiedsrichterin, oder war das ja so eine 50-50-Entscheidung eher?
Nee. Also ab dem Zeitpunkt war es eigentlich schon einfach, weil eben ich nicht wechseln wollte zu einer Frauenmannschaft und dann da immer hinfahren. Ich meine, das ist ja auch, sage ich mal, zeitintensiv. Wobei, wenn man es dann mit der Schiedsrichterei vergleicht, wäre es genauso zeitintensiv gewesen. Aber mir hat einfach die Schiedsrichterei in dem Moment mehr Spaß gemacht und deshalb fiel mir die Entscheidung recht einfach.
Okay, gut, also war dann klar, okay, Schiedsrichterin, und das hat sich ja
Genau.
bis heute ganz gut bewährt, würde ich sagen.
Ja, würde ich auch sagen, ja.
So, dann kommen wir mal zu deiner Schiedsrichterkarriere. Ich habe jetzt Daten seit 2013. Dann, falls du davor schon aktiv warst.
Nee, ist richtig,
Nee,
ja.
ist richtig. Okay, sehr
Ja.
gut. Genau, du hast ja dann deinen Schiedsrichterschein gemacht, wie du schon gesagt hast, und hast dann. Also ich habe jetzt nur Daten zu BE Union Bundesliga, die du dann gepfiffen hast.
Okay, ja, ich habe 2005 meinen Schiri-Schein gemacht und man fängt ja immer mit so Jugendspielen an und so weiter. Und da halt bei mir da der Fußball noch sehr im Fokus stand und ich ja den Schiri-Schein nur ja auch aus einer Gefälligkeit heraus gemacht habe, habe ich das erstmal gar nicht so ernst genommen, bis ich dann irgendwann eben auch mehr Spiele geleitet habe und dann gemerkt habe, ach, das macht ja auch Spaß, wenn man seine Klassenkameraden pfeift. Und dann so mit 15 gab es einen Kreisschiedsrichterobmann, der dann auch gemerkt hat, oh, die hat ja was drauf. Und dann ging das eigentlich relativ schnell, dass ich eben auch Herrenspiele gepfiffen habe, dann eben auch Kreisliga schon mit Assistenten. Und dann eigentlich jede Saison irgendwie eine Klasse höher gekommen bin. Und ja, ich jetzt letztendlich in der dritten Liga gelandet bin.
Ja, du hast jetzt eigentlich schon so die Kurzfassung erzählt. Ich würde trotzdem ganz gerne auf die einzelnen Jahre noch eingehen. Also du hast dann 2013, 14 in der B-Union Bundesliga, also Juniorinnen Bundesliga so rum, angefangen, und dann ein Jahr später warst du dann schon als Zweitliga-Schiedsrichterin bei den Frauen aktiv.
Ja, ich glaube, also das stimmt nicht ganz.
Das stimmt nicht ganz, okay.
Welches Jahr, was soll das gewesen sein? 2000?
14, 15, die Saison.
Okay, doch, das kann sein.
Das kann
Das
sein.
stimmt. Ich war die Saison vorher noch Assistentin in der zweiten Liga und dann Zweitliga-Schiedsrichterin selbst und dementsprechend auch Erstliga-Assistentin. Genau. Und dann habe ich, glaube ich, 3 Jahre zweite Liga gepfiffen und bin dann in die Frauen-Bundesliga aufgestiegen.
Genau, das war dann 17, 18. Ja, genau,
Ja.
jetzt habe ich es auch da.
Genau.
Hast dann auch schon 7 Spiele gepfiffen. Ich muss sagen, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob man sagt, dass das viele Spiele sind als Schiedsrichter oder da müsstest du mir
In
jetzt kurz.
der Saison, ja, also wir haben ja nicht so viele Frauenmannschaften in der ersten Liga, dementsprechend sind es ja nicht so viele Spiele pro Spieltag. Also ich sag mal so zwischen 7 und vielleicht mal 10 Spielen in der Saison ist in der Frauenbundesliga ein normales Maß.
Okay, gut, dann weiß ich da jetzt auch Bescheid.
Und man muss ja immer dazu sagen, als Frau hat man ja nicht nur diesen Wettbewerb, sondern wir sind ja auch immer noch bei den Männern aktiv. Also da, die Spiele kommen ja auch dazu.
Ja,
Deshalb ist das natürlich
das.
immer so diese Doppelrolle oder diese Doppelaufgabe, die wir haben, was ja auch total sinnvoll ist, um da eben ja, eine gewisse Wettkampfhärte zu bekommen.
Das auf jeden Fall. Dann habe ich gleich mal eine Frage noch zu deiner, ja, ich sag mal, Tätigkeit als Bundesliga-Schiedsrichterin. Was ist das für ein Gefühl, dann wirklich zu wissen, okay, ich bin jetzt wirklich in der höchsten Spielklasse bei den Frauen als Schiedsrichterin, obwohl immer mit dem Hintergedanken, dass du ja eigentlich durch Zufall da in die Schiedsrichterei reingerutscht bist.
Ja, dieser Zufall, der ist mir ja gar nicht so präsent im Kopf, weil letztendlich habe ich mich ja dann aktiv für die Schiedsrichterei entschieden. Und deshalb natürlich ist bei jedem Spiel, egal ob jetzt Frauen-Bundesliga oder andere Spiele, freue ich mich einfach darauf, weil ich mit ganz viel Leidenschaft auch dieses Hobby ausübe. Ich habe da ganz großen Spaß daran und jedes Spiel ist irgendwie eine gewisse Herausforderung. Und ich mag es, wenn man dann auch so ein leichtes Bauchkribbeln hat. Das ist natürlich bei so Frauen-Bundesliga-Spielen nochmal mehr, als wenn es jetzt eine Spielklasse vielleicht darunter ist, weil man da ja auch dann schon noch mehr Erfahrung mitbringt. Aber dieses Gefühl, das kann einem keiner nehmen und da freue ich mich jedes Wochenende drauf.
Sehr schön. Ja, ich glaube, das ist aber auch wichtig, dass man, ich meine, ich glaube, das gilt für jeden Lebensbereich, dass man da einfach Spaß drin hat an dem, was man macht. Weil sonst, ja, ist
Ja.
natürlich auch.
Ja, und auch diese gewisse Herausforderung, weil wenn ich da reingehen würde und sagen würde, ja, passiert eh nichts, dann hat man auch nicht die Anspannung, die man braucht, für die Entscheidungen und für das gesamte Spiel.
Das stimmt, das stimmt. Jetzt muss ich leider mit den Daten ein bisschen passen. Ich habe jetzt nicht nur oder nur die Daten, die für die Frauen spiele. Deswegen, wenn du mir ein bisschen aushelfen könntest mit den Spielen, die du dann im Herrenbereich auch gepfiffen hast in den Jahren.
Ja,
Das wäre gut.
also in den Jahren. Ich habe 2,5 Jahre Regionalliga gepfiffen und bin dann 2022, 2023 für die dritte Liga bei den Herren nominiert worden. Und bin seitdem auch eben Drittliga-Schiedsrichterin bei den Männern. Genau. Ich bin auch immer nicht so gut mit Zahlen und Daten, deshalb muss ich auch so ein bisschen überlegen und kann das nur so grob sagen. Aber das stimmt auf jeden Fall.
Okay, dann muss ich auch fragen, wann hast du denn dein Drittliga-Debüt gegeben? Da habe ich leider auch gar nichts gefunden. Ich habe zwar
Ja.
gefunden, dass du ein paar Spiele gepfiffen hast, aber nicht wann
Ja.
und wer.
Also ich habe mein Drittliga-Debüt letztes Jahr gegeben, 2023, weil ich mich leider in der ersten Saison im Sommer verletzt hatte. Und dann war mein Debüt bei Verl gegen Elversberg. Also das war zu der Zeit dann auch, sage ich mal, eins der ja, Topspiele, weil Elversberg als Aufsteiger natürlich Tabellenerster war und davor eine ganz schöne Durststrecke hatte. Dementsprechend war das erste Spiel schon gleich von großer Bedeutung. Also nicht nur, weil es mein erstes Spiel war, sondern eben auch wegen der Konstellation mit Elversberg und so weiter. Ja, und das hat richtig Spaß gemacht auf mehr.
Sehr schön, sehr schön. Und was ist das dann für ein Gefühl, so das erste Mal jetzt wirklich, also wirklich Profifußball im, auch im Männerbereich zu pfeifen, ist ja wahrscheinlich auch auf dem Platz dann nochmal was ganz anderes, oder?
Definitiv. Also die Spieler haben ja auch einen gewissen Druck. Man weiß selbst auch, wie du schon sagst, das ist die erste Profiliga in Deutschland. Da geht es halt noch mal um mehr. Vor allem dann auch bei der Konstellation. Elversberg hat eben um den Aufstieg beziehungsweise um Platz 1 in der dritten Liga gespielt. Da hat man dann noch mal mehr Bauchkribbeln und noch mal eine andere Anspannung als eben vielleicht bei anderen Spielen. Da sind natürlich viele Faktoren zusammengekommen. Nach der Verletzung endlich der Start in der dritten Liga, dann diese Konstellation der Mannschaften, Drittligaspiel. Also das war ein atemberaubendes Erlebnis, so das erste Drittligaspiel dann zu pfeifen.
Das glaube ich dir. Und ich ziehe jetzt schon mal eine Frage vor, einfach weil es sich jetzt anbietet. Jetzt beispielsweise bei dem Drittligaspiel oder generell bei Spielen. Wie ist da dein Tagesablauf? Wie, also ich weiß, oder ich weiß, wie es als Fußballer ist, aber was macht man als Schiedsrichter vor einem Spiel? Wie läuft da der Tag ab bis zum Anpfiff?
Ja, also generell kommt es natürlich auch darauf an, wann der Anstoß ist. Aber wenn wir jetzt mal so von einem normalen ja, Wochenende ausgehen, Anstoß 14 Uhr oder zwischen 13 und 15 Uhr, bleiben wir generell immer einen Tag vorher über Nacht. Also da beginnt eigentlich ja schon die Spielvorbereitung, also die unmittelbare Spielvorbereitung. Wenn man so zu Hause verlässt und dann zum Spielort kommt, man geht mit seinem Team den Abend vorher essen. Also das gehört für mich halt auch so einfach zum Team dazu. Und dann ja am nächsten Morgen natürlich zusammen frühstücken, spricht schon über die ein oder anderen Sachen, die irgendwie auffällig waren, über Teams oder generell ist natürlich das Fußballthema immer präsent. Aber mir ist schon auch wichtig, dass man das Private irgendwie so ein bisschen mit einbezieht, weil ich glaube, im Team ist es wichtig, dass man sich eben auch unabhängig vom Fußballplatz so ein bisschen kennt. Und letztendlich kommt es halt dann ja so auf einen selbst drauf an, wie man dann noch gestaltet. Manchmal sage ich, okay, ich gehe jetzt noch eine halbe Stunde spazieren draußen, einfach ein bisschen frische Luft, nochmal Kopf frei bekommen, ein bisschen runterfahren. Aber man ist ja dann auch 1,5 Stunden vorher am Spielort. Also der Spieltag an sich ist eigentlich jetzt nicht sehr erlebnisreich, außer Frühstück, einfach nochmal ein bisschen entspannen, runterkommen. Aber dann natürlich auch wieder hochfahren. Also dementsprechend gucke ich dann gerne nochmal den einen oder anderen Spieler an oder in der einen oder anderen App, was die erwarten, Spielberichte, damit man einfach nochmal alles präsent hat und dann dementsprechend auch die Anspannung langsam steigt, wenn es dann losgeht zum Stadion.
Okay, also einfach, ja, ein bisschen über die Teams und dann sehr individuell je nach. Also da hast du auch keine feste Routine, wo du jetzt sagst, also das mache ich vor jedem Spiel, das muss sein, oder gibt es da was, was du sagst?
Nee, tatsächlich gar nicht. Das kommt immer so ein bisschen drauf an, wie ich mich auch fühle. Also bestimmt habe ich unterbewusst so meine Routinen, also was ich trinke, was ich esse. Aber jetzt nicht, dass ich sage, das muss ich haben, weil wenn es dann mal nicht klappt, möchte ich auch nicht, dass mir das irgendwie im Kopf rumgeht und ich denke, boah, jetzt hatte ich nicht meinen Energy Drink, jetzt läuft's nicht. Weil das ist halt auch nicht immer gewährleistet. Also vor allem, wenn man eben dann auch manchmal international unterwegs ist und da in Albanien dann ein Spiel pfeift, da muss man dann schon so aufgestellt sein, dass man sagt, egal welche Bedingungen, egal welche Spielvorbereitung jetzt vielleicht möglich war oder nicht möglich war, ich kann mein Spiel pfeifen.
Okay, ja gut, das ist natürlich sehr wichtig. Allerdings ist beim Fußball, also es gibt ja sehr viele Fußballer, wahrscheinlich auch Schiedsrichter, die wirklich so feste Rituale haben, sagen, okay, ich muss vor dem Spiel das machen, ich muss das machen, sonst wird es nichts.
Ja.
Aber ist natürlich fast besser, wenn man keine hat, weil dann, wie du schon sagst, wenn dann mal was vielleicht nicht klappt, dann ja, kann man
Ja.
trotzdem mit einem kühlen Kopf Spiel pfeifen und hat es eben nicht mehr im Hintergedanken. Du
Ja,
hast
das
es
stimmt.
gerade schon angesprochen, mit Spielen außerhalb Deutschlands. Du bist ja jetzt auch schon länger als Schiedsrichterin für EM-Qualifikationsspiele, WM-Qualifikationsspiele eingeteilt. Meistens im
Genau.
Jugendbereich. Was ist das für ein Erlebnis? Wirklich, dass man jetzt, okay, man ist jetzt wirklich mal in einem ganz anderen Land und pfeift da auch Mannschaften oder Länder, die man, ja, wo man eigentlich jetzt nicht wirklich einen Bezug zu hat, sage ich jetzt mal, aber ja, einfach dieses Erlebnis. Man fliegt jetzt wirklich in ein anderes Land, um dort ja seinen Job, sein Hobby auszuüben.
Ja, genau, so ist es. Man muss sich dessen halt auch bewusst sein, dass man dann wirklich 8 Tage, also meistens gehen so Turniere, also wie du angesprochen hast, diese Jugendturniere U19, U17, EM, WM-Quali, 8 Tage, also das heißt, man hat einen Anreisetag. Das an sich ist ja schon für manche ein Erlebnis, also in den Urlaub fliegt, nur dass es halt irgendwie Hobby, Beruf ist. Also ich sag mal, das ist so ein bisschen ja beides. Und dann in ein anderes Land zu kommen, wo man vielleicht vorher auch noch nie war, weil es ja jetzt nicht so üblich ist, dort vielleicht auch einfach mal Urlaub zu machen. Das ist schon was Besonderes. Vor allem, wenn man dann halt da vom Flughafen abgeholt wird, zum Hotel gebracht wird, und eigentlich alles organisiert ist, von Essen, wann machen wir Training, wie ist der Spieltagsablauf und so weiter. Also das ist schon privilegiert. Oder dass ich in diesem Fall halt FIFA-Schiedsrichterin bin.
Eins. So, wir sind nach den Tonproblemen wieder da. Franzi, du darfst weitererzählen.
Ja, genau. Ich habe ja gerade über den Ablauf von dem internationalen Turnier gesprochen. Letztendlich alles geregelt. Man hat immer einen Matchday, dann 2 Tage Restday, beziehungsweise man sagt halt international Matchday plus 1 oder dann Matchday minus 1 und dann wieder Matchday. Also insgesamt 3 Spieltage. Und dann nach dem letzten Spieltag eben auch wieder die Abreise nach Hause. Und dann halt 8 Tage, die man unterwegs ist, mit vielen Eindrücken, also ja jetzt nicht nur was Fußball angeht, sondern eben auch kulturelle Eindrücke aus dem Land, wo man dann gerade ist. Man hat andere Schiedsrichterkollegen aus anderen Ländern auch. Und da sammeln sich schon ganz viele Eindrücke, die man dann auch zu Hause erstmal wieder verarbeiten muss. Weil es ist ja letztendlich kein Urlaub, sondern Arbeit, die wir da auch haben.
Das stimmt natürlich. Wie viel sieht man denn dann tatsächlich auch vom Land? Wenn du jetzt sagst, du hast meistens dann 3 Spieltage in 8 Tagen mit Hinreise, Abreise, wie viel Zeit bleibt da wirklich dann sich auch eben im Austausch mit den anderen Schiedsrichtern, aber auch eben mal das Land an sich zu erkunden?
Ja, also es ist immer wieder erstaunlich, wie schnell die Zeit dann auch vergeht, wenn man da wirklich auf so einem Turnier ist, weil halt alles sehr strukturiert ist von Mahlzeiten, von Meetings, die wir auch haben. Also wir haben ja da auch immer dann 2 internationale Beobachter vor Ort, wo man dann nicht nur über die Spiele spricht, die wir eben dort leiten, sondern uns auch andere internationale Szenen angucken, dort auch verschiedene Topics dann mal haben, die die Beobachter festlegen, dass wir mal über ja, gelbe Karten sprechen, Tacklings oder eben auch Strafraumsituationen. Also das heißt, der Tag ist total durchstrukturiert und dementsprechend bleibt auch wirklich nicht so viel Zeit, dann irgendwie das Land zu erkunden. Aber eigentlich ist es immer so, dass wir wirklich einen Tag frei haben, wo wir halt dann auch als Gruppe irgendwie einen Ausflug machen. Und da kann man dann schon einiges aufsaugen, beziehungsweise auch die Betreuer vor Ort sind ja Einheimische und da kriegt man ja schon auch viele Sachen mit, die vielleicht da eben ganz normal sind, Gewohnheit sind, die dann eben anders sind, als wir sie kennen.
Verstehe. Aber ich glaube, das ist auch wichtig, dass man dann eben nicht nur wirklich in ein anderes Land fliegt, um dort zu pfeifen, sondern dann eben auch ein bisschen was von der Kultur da mitnimmt, weil es soll ja dann trotzdem noch ein Ausgleich da sein.
Genau, auf jeden Fall, damit man auch eben jetzt wirklich nicht die 8 Tage nur Fußball, Fußball, Fußball und Entscheidungen und ja, man wird ja auch benotet. Also es ist ja auch da wieder der gewisse Druck, dass man sich gut präsentiert, gute Spielleitungen zeigt, eben auch, dass man dann mal wieder runterkommt, mal einen Tag kein Training und sich sozusagen resettet und wieder neu dann auf meistens den letzten vorbereitet.
Sehr gut, das bringt mich dann auch gleich zu einer Frage, weil du gerade schon gesagt hast, dass ihr dann auch bewertet werdet oder allgemein beobachtet werdet vom Verband auch. Wie läuft dann so eine Bewertung ab? Also, ja, wie wird euch das dann praktisch übermittelt? Kriegt ihr da ein Dokument oder setzt ihr euch da dann wirklich als Gespann mit eben diesem Beobachter, den Beobachtern zusammen und unterhaltet ihr euch oder wie ist das genau?
Also im Grunde sind es verschiedene Komponenten, die so ein Coaching oder Beobachtungsgespräch oder die Beobachtung im Allgemeinen enthalten. Das ist einmal, dass der Beobachter natürlich vor Ort ist im Stadion und wir dann unmittelbar nach dem Spiel, also noch im Stadion, ein ganz, ganz kurzes Feedback bekommen. Also meistens nur, ja, gut gemacht oder einfach nur ein Händedruck. Das kommt immer ganz darauf an, wie natürlich der oder die Beobachterin dann auch so drauf sind. Genau, also letztendlich bei internationalen Spielen ist es so, dass man ja dann auch zusammen im Hotel ist mit dem Beobachter und der dann auch erstmal die Aufzeichnung des Spiels bekommt, wenn es da irgendwelche Entscheidungen gab, die man halt nochmal angucken muss, also Strafstoß oder vielleicht auch Abseitsentscheidungen, die knapp waren und dann ein Tor entstanden ist, dann werden die natürlich erstmal mit Video gecheckt. Und dann setzen wir uns hin und gucken uns die Videos an, geben unseren Eindruck oder nochmal wieder, dann die Beobachterin und dann gehen wir auch wirklich recht schnell in die Clips, weil letztendlich liegt die Wahrheit halt dann auch in den Bildern. Und je nachdem, welcher Wettbewerb, kann man da schon ganz viele Situationen gut auflösen. Und dementsprechend fällt halt dann die Bewertung aus. Also meistens geht es halt schon um die spielentscheidenden Situationen, also gelbe Karten, rote Karten, Strafstoßentscheidungen, aber natürlich auch der gesamte Spieleindruck sind wichtig. Und dann wird von der Beobachterin oder dem Beobachter ein Beobachtungsbogen geschrieben, wo dann verschiedene Kriterien ja, abgearbeitet werden müssen von dem Beobachter, wo eine Bewertung dann geschrieben wird. Und dann eben auch eine Note erfolgt.
Okay, ist das dann wie in, also wie man es vom Kicker zum Beispiel auch kennt, einfach 1 bis 6 ganz, oder ist das in
Nee.
Punkten oder wie ist das, wird das genau bewertet dann?
Genau, da gibt es ein Punktesystem. Das ist auch jetzt schon wirklich sehr unterschiedlich. Also hier in Deutschland haben wir ein anderes Punktesystem als jetzt zum Beispiel noch international. Also international gibt es den ja, sogenannten 8-4er-Bogen. Also da gibt es im Grunde Noten von 0 bis 10, wobei man sagen muss, dass halt die Standardnote zwischen 8-3 und 8-4 liegt. Also das ist ein normales Spiel, wo man eine gute Spielleitung hinlegt. Und wenn jetzt besonders schwere Situationen dabei sind oder generell der Spielcharakter schwer ist dann und man alles super macht, dann kann es auch mal sein, dass man eine 8,5 bekommt. Aber gleichzeitig, wenn man halt einen schweren Fehler macht, also zum Beispiel einen Strafstoß nicht gegeben, falscher Strafstoß gegeben oder eine rote Karte fehlt, dann werden gleich 0,5 Punkte abgezogen und das wäre halt dann eine Note von 7,9 und das ja, wäre dann nicht so gut. Und in Deutschland haben wir halt ein Punktesystem jetzt seit einem Jahr mit 240 Punkten, wo nochmal detaillierter auf die verschiedenen Aufgaben des Schiedsrichters eingegangen wird. Also nochmal viel detaillierter, nicht nur den Part Fitness, ja okay, man ist fit, sondern wie sieht das vielleicht auch aus? wie ist der Sprint, wie ist die Körperhaltung und so weiter. Also dementsprechend dann eben mehr Punkte, die man erreichen kann, und einfach ein anderes System, wo noch feiner darauf geguckt wird, ja, welche Punkte vielleicht herausstechen beim Schiedsrichter oder welche auch noch ja, ein bisschen Verbesserungspotenzial haben.
Okay, also ich muss sagen, also ich wusste natürlich, dass Schiedsrichter bewertet und angeguckt werden. Ich wusste aber nicht, dass das wirklich so ausführlich ist, wo du jetzt sagst, wirklich über 200 Punkte, die da abgearbeitet werden praktisch.
Ja, es sind nicht 200 Punkte, die bewertet werden, aber halt der Bogen, wenn alles normal ist, dann kriegt man überall ein Kreuz hin bei 4, also bei 4 Punkten. Und dann gibt es noch verschiedene Faktoren, weil zum Beispiel natürlich, wenn ich einen Strafstoß nicht gebe, ist ja eine spielentscheidende Situation. Das hat einen höheren Faktor als jetzt meine Fitness. Also es ist natürlich auch wichtig für die Entscheidungen, aber letztendlich ist der Faktor bei so einer spielentscheidenden Situation noch höher als jetzt bei was, wo man sagt, okay, da muss man daran arbeiten, aber das ist jetzt nicht so entscheidend wie eben diese Entscheidung, die man vielleicht falsch getroffen hat.
Okay, ja gut, das ist verständlich. Und da kommen wir jetzt eigentlich auch schon zu dem, was davor, um eben, oder was das kommen sollte, um eben möglichst gut abzuschneiden, und zwar die Vorbereitung auf ein Spiel. Also nicht nur wie praktisch der Anreisetag etc., sondern wie, wenn du jetzt weißt, okay, du bist für, ja, jetzt sagen wir das Spiel morgen, ich meine, das ist ein Testspiel, das ist jetzt wahrscheinlich eher, ist die Vorbereitung
Ja.
wahrscheinlich ein bisschen weniger als jetzt bei einem Bundesligaspiel. Aber wie, wenn du erfährst, okay, du bist angesetzt, welche Vorbereitung triffst du, um dich bestmöglich dann auf dieses Spiel eben
Ja.
vorzubereiten?
Also letztendlich, für mich startet immer halt so die Spielvorbereitung, wenn das letzte Spiel abgehakt ist. Also wenn da Beobachtungsbogen gelesen ist, wenn die Szenen aufgearbeitet sind, wenn ich mir selbst auch das Spiel nochmal angeguckt habe, dann startet für mich wieder die Spielvorbereitung für das nächste Spiel. Und letztendlich ist das auch ein bisschen individuell. Also ich bin jemand, der zum Beispiel immer gerne alle Highlights von den Spielen guckt, also unabhängig jetzt welche Vereine. Aber dann gucke ich halt nochmal explizit mir auch vielleicht mehrere Szenen der Mannschaften an, dass ich so ein bisschen schon sehe, okay, welches Spielsystem, welche Spielerinnen sind vielleicht im Moment irgendwie präsent, welche Spielerinnen haben gelbe Karten bekommen, Tore geschossen und so weiter. Da gehe ich dann halt bei den Mannschaften, die ich haben werde, ins Detail. Tabellensituationen und sowas, das gehört für mich zu den Basics. Das weiß ich eigentlich immer aus dem Kopf, wie das aussieht, weil man fängt ja nicht bei Null an bei der Spielvorbereitung, sondern man ist ja immer in der Saison drin. Und dann geht es natürlich auch darum, Absprache mit dem Team, wie reisen wir an. Also das ist alles für mich so basic. Und ja, letztendlich war es das eigentlich. Ich meine, zur Spielvorbereitung gehört dann natürlich auch meine Trainingsplanung, je nachdem, wann ich eben Spieltag habe. Es gehört auch dazu, meinen Koffer zu packen oder meine Tasche zu packen, dass mein Headset funktioniert, geladen ist, dass die Funkfahnen funktionieren. Da ist halt schon so eine Routine drin, weil ich eben auch schon so lange Schiedsrichterin bin, dass für mich das einfach nur so eine Checkliste ist, die ich im Kopf habe. Okay, habe ich alles fertig. Und letztendlich ist es einmal das Individuelle, also was brauche ich alles? Und einmal natürlich die Vorbereitung auf die Teams, auf die Mannschaften, vielleicht auch aufs Stadion. Ich meine, vor allem bei den Frauenmannschaften kommt es jetzt auch schon öfter vor, dass sehr viele Zuschauer sind. Das ist ja auch was anderes als noch vor. Und ja, dass man sich da auf diese Gegebenheiten nochmal so ein bisschen expliziter vorbereitet.
Okay, du hast es jetzt auch gerade schon angesprochen, und zwar sein Training. Ich habe gelesen, dass du 7-mal die Woche trainierst. Ja, stimmt, okay.
Richtig.
Also ich, natürlich sehr viel Fitness wahrscheinlich. Gibt es auch was du jetzt speziell als, oder was Schiedsrichter vielleicht machen, was man jetzt als Fußballer vielleicht, ja, nicht macht? Also trainierst du da immer mit deinem Gespann, oder trainierst du da für dich individuell?
Nee, also ich glaube, das ist der Hauptunterschied, wenn man uns so mit Fußballern vergleicht. Ein Fußballer trainiert ja immer mit einem Trainer, immer in seinem Team. Klar machen die auch manchmal so Laufeinheiten für sich selbst, aber als Schiedsrichter ist man halt eigentlich zu 99% auf sich selbst gestellt. Jeder hat ja auch andere Sachen, die er vielleicht noch spezieller trainieren muss. Und also ich trainiere wirklich eigentlich zu 99% allein. Hängt einmal einfach an der Tagesstruktur. Also dass ich mir halt einteilen kann, wann ich dann auch trainiere und nicht ja, quasi an eine Zeit von jemand anderem gebunden bin. Aber halt auch einfach, ja, dass ich das machen kann, was gerade an dem Tag ansteht. Also wir haben ja auch einen Fitnesstrainer vom DFB, der uns Trainingspläne vorgibt, die auch recht individuell sind und nach denen versuche ich zu trainieren. Natürlich muss man auch selbst herausfinden, was tut einem gut, was ist auch vor allem vor einem Spieltag dann das Richtige für einen. Manche sagen so, ich will nur eine halbe Stunde auf die Black Roll gehen oder manchmal ist es ja auch einfach tagesabhängig oder ich mache noch eine halbe Stunde Aktivierung mit ein bisschen Lauf-ABC. Das kommt immer drauf an. Aber ich glaube, das ist der größte Unterschied zu einem Fußballer, dass man wirklich eigentlich so ein Individualsportler und Einzelsportler ist als Schiedsrichter. Und ansonsten, ja, ist es ja so ein Mix, den man als Schiedsrichter mitbringen muss. Also man muss einerseits eine gute Ausdauer haben, natürlich, um dem Spiel über 90 Minuten oder noch länger folgen zu können. Man muss auch sprintfähig sein, also so diese Explosiv-Schnellkraft trainieren. Und halt auch generell einfach eine gute Körperkonstitution haben. Also meistens stehen wirklich 3 bis 4 verschiedene Trainingsinhalte auf meinem Programm. Also einmal Kräftigung, Schnelligkeit, Ausdauer und das nochmal unterteilt in ja, sehr intensive Einheiten oder eben dann wirklich so Grundlagenausdauereinheiten, sodass man halt alle Komponenten irgendwie mit in seinem Trainingsplan hat, um letztendlich ja, wie die Fußballer mithalten zu können und immer nah am Spielgeschehen zu sein.
Ja, also wie du es schon gesagt hast, ich glaube, Fitness ist da das A und O. Auch, ich meine, um auch jetzt, ich sage mal, in der 90. Minute dann noch die richtigen Entscheidungen zu treffen, damit man da auch mental eben noch fit ist. Und dazu gehört eben dann auch die Fitness. Du sagst, du trainierst 7 Mal die Woche. Ist das dann auch ungefähr Umfang von einer, ich sage jetzt mal, normalen Trainingseinheit beim Fußball, so 1,5 Stunden? Oder wie ist da der Zeitaufwand ungefähr?
Also meistens ist es so 1 Stunde pro Trainingseinheit, wo ich halt wirklich aktiv was mache. Dazu kommen ja noch, wenn man eben sich dehnt zu Hause und sowas. Also das ist jetzt für mich keine Trainingseinheit, sondern das gehört halt einfach dazu, auch zur Regeneration. Oder wenn man dann eben zur Physio geht, das kommt ja noch on top. Aber generell ist so 1 Stunde ist eigentlich bei mir immer Standard von der Trainingseinheit. Manchmal auch natürlich ein bisschen mehr, wenn es eine längere Einheit ist, so 90 Minuten Fahrrad, das ist auch mit dabei.
Alles klar, du hast es gerade oder hast gerade schon den Physio angesprochen. Du bist ja selber Physiotherapeutin.
Ja.
Super Überleitung. Wenn du erzählen willst, inwiefern oder wie weit kannst du denn noch als Physiotherapeutin arbeiten oder ist das, beißt sich das schon mit deinem Dasein als Schiedsrichterin?
Ja, also aktuell ist es so, dass ich wenig als Physiotherapeutin tätig bin, weil ich da natürlich auch immer auf Termine mit Patienten angewiesen bin, was mich dann auch in meiner Gestaltung des Alltags sehr einschränkt. Dementsprechend mache ich im Moment da eben wenig, wobei ich da eben auch mir die Flexibilität erhalten will und dann jederzeit sagen kann, so jetzt erhöhe ich da den Arbeitsaufwand ein bisschen. Aber ich habe halt jetzt meinen Fokus wirklich auf die Schiedsrichterei gelegt und mache nichtsdestotrotz natürlich noch was anderes und bin auch noch beruflich tätig, 20 Stunden. Aber da habe ich mir halt einfach was gesucht, wo ich auch diese Flexibilität wieder habe, dass ich eben den Laptop mitnehme, auch wenn ich international unterwegs bin und von dort aus arbeiten kann.
Verstehe. Dann noch eine ganz basic Frage. Wie bist du denn zur Physiotherapie gekommen?
Ja, letztendlich auch durch die Leidenschaft zum Sport. Ich habe ein Praktikum gemacht und habe da eben auch mal so einen Tag bei einem Therapeuten mit reingeguckt. Und das hat mich so begeistert, einfach diese Kombi auch aus der Bewegung einerseits, aber eben auch den Körper zu bearbeiten und ihn dadurch vielleicht auch wieder leistungsfähiger zu machen, wenn man dann eben auch das Training dementsprechend anpasst. Und das hat mich so begeistert, dass ich gesagt habe, ich möchte Physiotherapeutin werden, anderen Menschen helfen und einfach meinen eigenen Körper auch noch besser kennenlernen. Und das ist neben der Schiedsrichterei auch so ein bisschen meine Leidenschaft, also mein Beruf als Physiotherapeutin.
Okay, das ist ja super, dass du auch deinen Beruf als Physiotherapeut wirklich als Leidenschaft siehst. Weil es gibt ja genug Leute, die sagen, oh Gott, ich muss jetzt wieder in die Arbeit. Aber das ist, also vor allem, weil du es ja auch mit dem Fußball super verbinden kannst,
Genau, ja, also das ist wirklich super.
bietet sich das ja sehr gut an. Sehr schön. Wo wollte ich jetzt hin? Ah ja, genau. Dann wollte ich noch mal kurz, bevor wir noch ein paar Fragen klären, noch mal zum Aktuellen. Wie gesagt, du hast ja jetzt morgen dein erstes Testspiel. Und da wollte ich mal fragen, inwieweit weißt du denn schon, was jetzt für dich in der zweiten Saisonhälfte, jetzt nach der Winterpause, schon alles ansteht als Schiedsrichterin?
Also letztendlich, die Spiele werden ja relativ kurzfristig eingeteilt, also eigentlich so 10 Tage vorher. Ich weiß jetzt natürlich meine Lehrgänge und dann geht es Ende Januar halt auch wieder mit dem Spielbetrieb los, also zumindest mit den Einsätzen für mich. Aber da stehen noch keine Ansetzungen fest. Dementsprechend, man weiß, dass man am Wochenende wahrscheinlich unterwegs ist, aber was es dann genau ist, das erfährt man halt dann relativ kurzfristig.
Okay, gibt es schon, ich muss jetzt sagen, bei der Jugend weiß ich gar nicht genau, aber gibt es Turniere im Sommer, diesen Sommer, wo du schon, oder wo es wahrscheinlich ist, dass du pfeifen wirst?
Nee, also im März sind wieder so U17, U19 Quali-Turniere. Da gehe ich eigentlich fest davon aus, dass da wieder 8 Tage dann international anstehen. Aber vor allem auch im Frauenbereich ist ja durch die Nations League ganz viel dazugekommen. Die Champions League geht dann auch in seine Endphase, wo dann für mich natürlich auch das Thema Videoassistent wieder ja, in den Vordergrund kommt, weil ich da ja auch international unterwegs bin, aber auch eben als Schiedsrichterin. Also es ist ein bisschen eine Wunderkiste, was dann alles ansteht. Aber ich hoffe, da kommen viele tolle Spiele und schöne Erlebnisse wieder dazu.
Das hoffen wir natürlich auch, da drücken wir dir auch jetzt schon mal die Daumen. Weil du jetzt gerade die Aufgabe als Videoassistent so rum angesprochen hast, ich sage jetzt mal, wir Fußballfans, wir kennen das ja immer nur aus dem Fernsehen, okay, da sitzt irgendjemand in irgendeinem Raum und schaut sich das an. Aber wie ist das wirklich? Also so vom Ablauf her, wie interagiert man da mit den Schiedsrichtern? Genau, wie ist das so deine Tätigkeit dann?
Ja, also letztendlich hat man als Videoassistent auch, ich sag mal, ein bisschen eine andere Spielvorbereitung, aber sie weicht jetzt nicht so groß, von dem Team auf dem Platz ab, weil letztendlich haben wir als Team, also der Videoassistent und der AVAR, also der Assistent vom Videoassistenten und dann eben der Operator, also der die ganzen Bilder dann einem auf den Bildschirm zieht, haben vor dem Spiel genauso eine Absprache wie das Team eben vor Ort. Und wir, beziehungsweise meistens der Videoassistent, spricht halt auch vorher mit dem Hauptschiedsrichter auf dem Feld und macht eine Absprache, wie will er die Kommunikation haben. Da ist ja ganz viel vorgegeben, weil da gibt es eben schon so einen Leitfaden, der ausgearbeitet wurde, an dem man sich hält. Aber trotzdem, was einem vielleicht wichtig ist und so weiter. Man ist auch eine Stunde vorher dann im VAC in Köln, also im Videocenter, damit man eben schon auch letztendlich eine ähnliche Spielvorbereitung hat, wie wenn man selbst auf dem Platz steht. Nur, dass man da vorm Bildschirm sitzt und dann nicht rausläuft auf dem Rasen und anpfeift.
Okay, aber von der Vorbereitung so, ich schaue mir die Spiele oder ich schaue mir ja Spielerinnen, Spieler an, schaue, was passiert ist, die letzten Spiele, gelbe Karten, Tore etc. etc. Da ist der Ablauf eigentlich der gleiche.
Genau, das ist der gleiche. Wir bekommen ja auch nach jedem Spieltag verschiedene Videoclips, also was auffällig war, mit einer Beschreibung und natürlich auch mit einer Musterlösung in Anführungszeichen. Also deshalb, man ist immer in seinem Tagesrhythmus, in seinem Spieltagsrhythmus drin und spricht halt nochmal über aktuelle Szenen, über Spieler, die vielleicht auffällig waren, auch bei den beiden Teams, die man dann hat. Also das ist wirklich relativ identisch und man hat halt dann einfach schon seinen Rhythmus und diese Routine entwickelt, dass man da eben auch gut vorbereitet ins Spiel geht.
Okay, sehr gut, wunderbar. Dann wäre es das jetzt erstmal gewesen. Wir hätten noch ein paar Fragen, die uns gestellt wurden,
Ja, sehr
wenn
gerne.
du die gerne oder wenn du die beantworten
Ja.
möchtest. Und zwar habe ich einmal vom Luca, was war bisher dein schwerstes Spiel?
Oh, mein schwerstes Spiel zu leiten. Ich hatte in der Saison, bevor ich in die dritte Liga gekommen bin, ein Regionalligaspiel in der Regionalliga Nord. Das war Teutonia. Und ja, das war sehr warm an dem Tag. Und irgendwie war das Spiel von der ersten bis zur letzten Minute total verrückt. Also es ging schon vorm Spiel sogar los, dass die Mannschaften irgendwie mit identischen Farben spielen wollten und die auch ja, gar nicht verstanden haben, warum ich das nicht zulassen kann. So, also irgendwie schwarz-weiß-schwarz gegen weiß-schwarz-weiß. Also wie soll man da als Schiedsrichter oder auch als Assistent das auseinanderhalten können? Und dann war die Stimmung schon irgendwie so ein bisschen geladen und das hat sich durch das ganze Spiel gezogen. Auch dann schon im Vorwege war irgendwie bekannt, dass der eine Trainer nach der Saison die Mannschaft verlässt und war alles ja so ein bisschen erhitzt. Das hat sich auf die Spieler übertragen, hat sich auf das Spiel übertragen, hat sich vielleicht dann irgendwie auch auf mich übertragen, weil ich mich dann auch emotionalisieren habe lassen. Und letztendlich hatte ich da, glaube ich, 11 oder 12 gelbe Karten. Und das Spiel war wirklich verrückt. Und das ist mir jetzt so in Erinnerung gerufen worden bei der Frage.
Okay, wie war da der Endstand? Weißt du das noch?
Oh, nee, ich kann dir nicht mehr sagen. Ich weiß nur noch, dass ich ganz viele gelbe Karten hatte und das echt sehr anspruchsvoll war zu leiten und das alles in einigermaßen geregelten Bahnen zu halten.
Okay, wenn ich fragen darf, wurdest du bei dem Spiel auch beobachtet?
Ja, wurde
Ja.
ich. Ja.
Wie war da die Bewertung?
Ja, die war sehr gut. Also die war gut. Da war jetzt, also es war nichts falsch, aber wir haben durchaus darüber geredet. Es ist ja nicht normal oder nicht üblich, bei einem Spiel so viele gelbe Karten zu haben. Und natürlich haben wir über die eine oder andere Situation gesprochen und deshalb habe ich auch eben gesagt, ich war dann auch ein bisschen emotionalisiert und habe vielleicht eben dann nicht nochmal versucht, alle ein bisschen runterzuholen, runterzukühlen, auch mit kommunikativen Mitteln zu arbeiten, sondern habe dann eben auch mal einfach eine gelbe Karte gezogen, weil ich dachte, okay, es hilft hier heute eh nichts anderes. Aber anscheinend hat das ja auch nicht so geholfen. Also natürlich, es gibt ja immer so Situationen, wo man sagt, ja, wenn man die Situation an sich betrachtet, ist das nicht falsch, gelb zu ziehen. Aber wenn man den Spielverlauf betrachtet, wäre was anderes vielleicht besser gewesen.
Alles klar. Okay. Gut. Dann zur nächsten Frage. Und zwar nach deiner coolsten Erfahrung als Schiedsrichterin.
Meine coolste Erfahrung, ah, da gibt es, glaube ich, mehrere. Also ich rede jetzt so ein bisschen aus dem Bauch heraus, was mir dann immer so einfällt, wenn du die Frage stellst. Es gibt ganz viele Erlebnisse. Unter anderem kam letzte Saison, also ich bin immer schlecht mit so Daten, Zahlen und Fakten, aber das ist mir halt in Erinnerung. Da kam eine Spielerin und meinte, danke für die Spielleitung. Weil du so gepfiffen hast, war das Spiel für uns so cool. Also sie hat mir quasi auch als Feedback gegeben, dadurch, dass ich vielleicht relativ großzügig gepfiffen habe, eine gute Zweikampfbewertung hatte, dass das auch für sie selbst total Spaß gemacht hat, weil ich einfach wollte, dass die nur Fußball spielen. Sowas finde ich immer super nett auf der einen Seite, aber auch ein cooles Feedback für mich als Schiedsrichterin, weil auf das kommt es mir eigentlich drauf an. Also ich bin ja nicht da, um irgendwie den Regelhüter zu spielen, sondern mir ist immer wichtig, dass eben auch ein schöner und attraktiver Fußball gespielt werden kann in den entsprechenden und den Rahmen gebe ich dafür vor, also den entsprechenden Rahmen. Aber unter coole Erlebnisse würde ich auch zum Beispiel letzte Saison nehmen, das Rekordspiel in der Frauen-Bundesliga Köln gegen Frankfurt, wo ein Zuschauerrekord aufgestellt wurde im Rhein-Energie-Stadion. Und da war halt das coole Erlebnis für mich einfach A, die Atmosphäre und dass ich da wirklich erlebt habe, dass ich als Schiedsrichterin auf dem Platz während des Spiels, als dann die Zuschauerzahl verkündet wurde, einfach auch Gänsehaut bekommen habe, weil das so eine tolle Atmosphäre war. Vor allem auch den eben für ein Frauenspiel.
Das stimmt. Also wir hatten ja jetzt in Nürnberg am Anfang der Saison, letztes Jahr glaube ich, das Spiel Wolfsburg gegen Nürnberg, wo im Max-Morlock-Stadion auch, ich glaube, 12, 13, 14.000 waren. Irgendwie so. Wir waren leider nicht da, aber wir hatten auch schon einige Nürnberger Spielerinnen im Podcast. Und ja, das war einfach ein super Erlebnis und die gab es ja dann auch, oder Nürnberg ist ja da aufgestiegen in dem Jahr, jetzt in die Frauen-Bundesliga. Und das war ja einfach zu sehen, dass es Max Morlock da dann, ja, nein, natürlich nicht voll, aber einfach so viele Menschen da sind, wo man ja sagen muss, dass beim Frauenfußball das eher leider noch echt selten der Fall ist. Aber das war schon sehr cooles Erlebnis und auch das, ich glaube, Nürnberg hat da 6-0, also sehr, sehr deutlich gegen Wolfsburg auch verloren. Aber dass dann trotzdem die noch ja, ewig nach dem Spiel noch gefeiert haben, auch die Mannschaft, obwohl es ja das Ergebnis doch recht deutlich war, zeigt auch, dass es beim Frauenfußball auf jeden Fall nach oben geht, was ja auch sehr wichtig ist.
Ja, definitiv. Also da, weil du die Zahl genannt hast, da bei Köln gegen Frankfurt waren ja über 38.000 Zuschauer und dann eben auch in dem Stadion, das war schon echt ein besonderes Erlebnis.
Das glaube ich auf jeden Fall. Dann kam noch die Frage zu deiner kuriosesten Erfahrung. Ist das schon das Spiel von Teutonia, das du jetzt vorhin schon angesprochen hattest, oder gibt es denn noch was anderes, wo du sagst, dass das so die kurioseste Erfahrung war?
Ja, kurios würde ich vielleicht was anderes bezeichnen. Ich habe tatsächlich 2022 musste ich ein Frauenländerspiel ja absagen. Wir sind an den Spielort gekommen, das war in Luxemburg. Da waren wir auch einen Tag vorher und es war schlechtes Wetter. Ja, hat teilweise geschneit und dann hat es aber über Nacht so viel geregnet, dass wir an den Platz gekommen sind. Und man muss sich vorstellen, da ist ja auch immer eine Kommission, die da vorher drauf geht und eine Delegierte und so weiter. Und dann sind wir gekommen, 1,5 Stunden vorm Spiel, gehen auf den Platz und sagen, hier kann man nicht Fußball spielen. Das war wie ein Swimmingpool. Wir haben einen Ball geschmissen, der ist halt liegen geblieben, egal wo auf dem Feld. Und dann haben wir gesagt, naja, wir können ja hier nicht spielen. Und dann war eigentlich das Kuriose, dass es dann darum ging, ja, wo spielen wir dann? Weil die andere Mannschaft musste auch wieder weiterfliegen, weil dann noch ein Quali-Spiel anstand. Also das war durchaus wichtig. Und dann ging es darum, ja, ein anderer Platz, Kunstrasen, ist der FIFA lizenziert oder nicht? Und letztendlich fand dann das Spiel am nächsten Tag auf Kunstrasen statt, der vom Schnee befreit werden musste, weil es da über Nacht wiederum ganz viel geschneit hat. Und dann war der Anstoß um 10 Uhr. Und dann habe ich halt da mein Länderspiel gepfiffen. Also das war auch sehr kurios.
Okay, das klingt schon kurios. Eine Frage noch, ist das dann Schiedsrichterentscheidung, ob dieses Spiel angepfiffen wird, oder gibt es da Vorgaben von der UEFA oder von der FIFA, die dann sagt, okay, wenn das und das der Fall ist, dann können wir nicht spielen, wenn das aber gegeben ist, dann können wir spielen, oder liegt es in deiner Hand?
Ja, generell gibt es ja so ein paar Punkte, die man beachten muss. Das ist natürlich oberste Priorität, die Gesundheit der Spieler. Und naja, letztendlich ein Fußball muss rollen, ne? Und wie ich da beschrieben habe, da wäre kein Ball gerollt. Dementsprechend haben wir uns da gar nicht die Frage gestellt, weil da kann man halt nicht Fußball spielen und da sind ja dann auch, wie gesagt, ganz viele Verantwortliche, die ja auch gesehen haben, okay, da kann man nicht spielen und natürlich spricht man auch mit den Teams und sagt so, was haltet ihr denn davon? Aber das war in dem Fall wirklich so klar, dass man gesagt hat, ja gut, jetzt muss man einfach nach einer Alternative suchen, weil eben die Problematik war, dass dann noch ein Spieltag für die EM-Quali anstand. Deshalb, aber man hat natürlich ein paar Vorgaben und ein paar Punkte, die man beachten muss. Und man würde jetzt nicht einfach so ein Spiel absagen, weil da hängt ja auch immer ganz viel dran.
Das stimmt, ja. Ich meine, in der Kreisliga lässt sich das noch leicht absagen, aber da ist natürlich, wenn du jetzt auch sagst, die Mannschaft muss weiterfliegen, da kann man nicht einfach sagen, ja, wir spielen jetzt nicht, weil das Spiel
Genau.
muss stattfinden, das muss jetzt stattfinden oder jetzt einen Tag hin oder her. So, dann kommen wir schon zur letzten Frage, die ist so ein bisschen von uns, wurde aber tatsächlich auch gestellt. Deine Ziele für 2024?
Meine Ziele für 2024 sind, dass ich mich vor allem auch im internationalen Frauenbereich gut zeige, gut beweisen kann, mit der, ich sag mal, mit der Beförderung in die First-Kategorie, hat sich da natürlich auch wieder eine neue Tür geöffnet für, andere Spiele, vielleicht auch Champions League-Spiele und so weiter. Also da würde ich mich freuen, wenn ich mich da zeigen kann und dann auch mich dementsprechend gut präsentiere. Bei den Männern etablieren in der dritten Liga, also da einfach Erfahrung sammeln. Und letztendlich, freue ich mich 2024 wieder auf viele tolle Spiele, und dass ich mich einfach in meiner Persönlichkeit und in meiner Spielleitung weiter verbessere und da noch die Feinheiten, auch mitnehmen kann, die dann von den Beobachtungen einfach sich herausstellen und ich mich da nochmal weiterentwickeln kann.
Sehr gut, das ist doch, sind doch gute Ziele. Da wünschen wir dir auf jeden Fall ganz, ganz viel Erfolg dabei. Drücken die Daumen, dass du ja auch dieses Jahr wieder ja, ein glückliches Händchen bei den Spielen hast, sage ich mal. Ja, das wär's eigentlich von mir. Außer du hättest noch etwas, was du
Nee,
loswerden
vielen
möchtest.
Dank, hat Spaß gemacht. Und dann freue ich mich, wenn wir uns vielleicht in ein paar Jahren wiederhören und uns dann wieder updaten.
Football Kale, der Fußball-Podcast mit Sascha und Nils.